Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 9, Vers 24 bis Kapitel 10.
Jesaja, das habe ich heute Morgen nicht gesagt, war das schon vorausgesagt worden. Man lese Jesaja 44, Vers 28, da steht von Gott, der von Kyros spricht, mein Hirt, und der all mein Wohlgefallen vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird, es werde aufgebaut, und vom Tempel, er werde gegründet. 170 Jahre bevor Kyros in der Geschichte auftrat, hat Jesaja hier ihn namentlich erwähnt und gesagt, dieser Mann wird einmal zu Israel sprechen, die Stadt soll wieder aufgebaut werden und auch der Tempel. Fantastisch, nicht wahr? Aber eben bei seinem Erlass wurde dann nur der Tempel gebaut und nicht die Stadt. Und als Nehemia 2, im Jahr 445 vor Christus zurückkehrte nach Jerusalem, da war die Stadt immer noch nicht aufgebaut. Also fast 100 Jahre später war Jerusalem immer noch nicht gebaut. Damit die Juden schon damals wissen konnten, Achtung, nicht rechnen von Kyros an. Denn da hätten ja innerhalb von 7 Jahrwochen hätte Jerusalem wieder aufgebaut werden sollen. Aber das war ja nicht der Fall. 49 Jahre nach dem Erlass von Kyros stand nichts, nur der Tempel und ein paar Häuser. Aber mit Nehemia wurde alles anders. Die Mauern wurden in kürzester Zeit aufgebaut und danach die Stadt. Und so wurde die Stadt wieder vollkommen aufgebaut. Nach 49 Jahren war es eine perfekte Stadt. Da wusste man, hier müssen wir rechnen. Und dann kamen eben die 62 Jahrwochen und das bringt uns eben genau auf Palmsonntag. Auf den Tag genau hat sich das so erfüllt. Und man kann nämlich berechnen, Palmsonntag war am 6. April 32 nach Christus. Und wenn man da zurückrechnet, die 173.880 Tage, kommt man genau auf den 14. März 445. Und das war damals der erste Nissan, der Neujahrstag. Wunderbar, also so präzise. Das hat übrigens Sir Robert Anderson als erster so genau ausgerechnet. Ungenauer konnte man das schon früher ausrechnen. Wir wissen zum Beispiel aus der römischen Literatur, dass im ersten Jahrhundert die Juden gerechnet haben, dass eben ein großer Herrscher erscheinen wird. Und das wird also sogar bei Tacitus, einem römischen Geschichtsschreiber, übermittelt. Und darum war im ersten Jahrhundert eine solche messianische Spannung in ganz Israel. Man erwartete, jetzt ist die Zeit des Messias. Und darum sind auch die Qumran-Leute schon im zweiten Jahrhundert vor Christus sind in die Wüste gegangen nach Qumran. Die warteten, bis der Messias kommt und Ordnung bringt. Die gingen nicht mehr in den Tempel, weil alles so unordentlich war. Und die warteten in Qumran, bis der Messias kommt. Warum haben die genau in der Zeit so angespannt gewartet? Weil die Daniel und die Jahrwochen kannten. Das hat man gerechnet. Und das ist noch eine gute Sache. Wenn man so mit Leuten spricht über Prophetie, dann sagen die oft, hör mir auf, Sektenzeug. Und da wurde ja schon so viel mal der Weltuntergang vorausgesagt und Maya-Kalender und so weiter. Oh ja, 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 Maya-Kalender. Haben wir auch nichts am Hut. Aber übrigens, zu sagen, die Leute hätten sich immer geirrt, wenn sie da mit biblischer Prophetie operiert hätten, das stimmt überhaupt nicht. Wie war das damals, vor 2000 Jahren? Da haben ja so viele in Israel ganz gespannt gewartet, jetzt kommt der Messias. Und dann ist Jesus Christus gekommen. Und übrigens, er hat über 300 Prophezeiungen über den Messias erfüllt, durch sein Kommen. Also, das kann man nicht sagen, die Leute, die hätten die Prophetie eigentlich nie richtig verstanden, hätten nicht gewusst, was das bedeutet. Das stimmt einfach nicht. Die haben das gewusst und konnten das ganz klar auch solche Dinge nachrechnen. Ja, also, so viel zu den 69 Jahrwochen bis auf das Kommen des Messias. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Seite 1. Also, es war wichtig, diese Zweiteilung, 7 Jahrwochen und 62, um schon in alttestamentlicher Zeit zu wissen, von welchem Erlass müssen wir rechnen. Sonst hätte man das Problem gehabt, ja gut, schauen wir mal, wenn der Messias kommt und dann rechnen wir zurück. Und dann sagen wir, aha, Nehemia 2, Nehemia, also 445 und nicht 539. Nein, aber Gott wollte, dass man den Anhaltspunkt schon alttestamentlich hatte. Aber er macht nicht einfach alles so einfach. Ja, er sagt nicht, übrigens dann von Nehemia an, sondern er sagt 7 und 62 Jahrwochen. Und der Gottesfürchtige achtet auf diese Feinheiten und erkennt. Und der andere, der nicht gottesfürchtig ist, der stolpert darüber und kommt nicht drauf. So steht das am Schluss von Hosea. Schauen wir mal Hosea, was da ganz am Ende des Buches steht. Da werden Gottes Wege mit Israel beschrieben und dann steht in Hosea 14, Vers 9. Wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln. Die Abtrünnigen werden aber darauf fallen. Sehen wir. Die Bibel ist nicht so geschrieben, dass alle es verstehen, sondern nur die, die wirklich den Weg mit dem Herrn Jesus gehen wollen. Denen gibt Gott Licht. Und die anderen, die fallen darüber und sagen, verstehe ich nicht. Unverständlich. Ja, und da kommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt. Wenn man das so vorrechnet, sind manche Leute sehr verblüfft, wenn sie das zum ersten Mal hören. Und dann kommt die Frage, ja, aber was ist denn mit den rabbinischen Gelehrten im Judentum? Wissen die das nicht? Natürlich wissen die das. Einer der größten Rabbiner im Mittelalter, das war Moshe ben Maimon, Moses Maimonides. Er lebte im 13. Jahrhundert. So ein ganz großer Gelehrter. Und man hat ihn auch schon genannt, den zweiten Moses. Ich war, wenn im Judentum so verschiedene Ansichten da sind. Und man sagt ja, wenn drei Juden in einem Raum sind, dann gibt es 10 Ansichten. Aber wie kann man die Leute zum Schweigen bringen? Man muss einfach sagen, übrigens, Moshe ben Maimon hat gesagt in seinem Kommentar, da ist Ruhe. Also, das ist wirklich die Autorität. Und Moshe ben Maimon hat im 13. Jahrhundert in einem Brief an eine jüdische Gemeinde in Jemen geschrieben. Die hatten Probleme damals mit einem falschen Messias. Und dann schreibt er in seinem Igeret Hateman, das ist der jemenitische Brief. Ich habe den Text. Da schreibt er, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Aber dieweil uns diese Zahlen unverständlich sind, haben die weisen gesegneten Andenkens, das sind die alten Rabbiner, die verstorben sind, die haben gesagt, man solle diese Zahlen nicht nachrechnen, weil man damit dem einfachen im Volk ein Ärgernis vor die Füße stellt, sodass er zu Fall kommt. Wenn er feststellt, dass diese Zahlen abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und darum haben die weisen gesegneten Andenkens gebetet, dass der diese Rechnung trotzdem macht, dass sein Gemüt soll zerspringen und seine Rechnung zunichte werden. Aber wir haben nie gelesen davon, dass Sir Robert Anderson, der ehemalige Chef von Scotland Yard, der das auf den Tag genau nachgerechnet hat im 19. Jahrhundert, dass der depressiv geworden wäre. Und ich habe sie auch schon vielmal durchgerechnet. Und es geht gut. Und die Rechnung ist immer noch da, ja? Aber ist das nicht unglaublich? Einfach nicht nachrechnen. Wir verstehen das nicht, sagt Moshe ben Maimon. Es ist uns verborgen und darum soll man es auch nicht rechnen. Aber es wäre gefährlich, wenn man es trotzdem rechnet, denn dann kommt man zum Schluss, die Zahlen sind abgelaufen und der Messias ist nicht gekommen. Die Sache ist doch ganz einfach. Die Zahlen sind abgelaufen und der Messias ist gekommen. Und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag. Und jetzt lesen wir Lukas mit ganz neuen Augen. Lukas 19, Vers 28 beschreibt, wie der Herr Jesus an Palmsonntag nach Jerusalem einreitet. Auf dem Esel. Die Volksmenge preist ihn als Messias. Und dann lesen wir in Vers 41, Lukas 19, 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jetzt lesen wir genau. Der Jesus, also da vom Ölberg, kommt er auf dem Esel, er sieht die Stadt und weint an diesem Freudentag. Und sagt zu Jerusalem, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was ist das? Dieser dein Tag, das ist der Tag Jerusalems. Das ist der 173.880. Tag nach dem Erlass von Artaxerxes, um Jerusalem aufzubauen, bis auf den Messias, den Fürsten. Das war dieser dein Tag. An diesem Tag hast du es nicht erkannt. Und tatsächlich, 5 Tage später hat die Masse vor Pilatus die Kreuzigung gefordert. Und der Jesus sagt dann voraus, es kommt jetzt diese Zeit, die dann im Jahr 70 in Erfüllung gegangen ist, wo die Römer kommen, diesen Wall aufwerfen. Haben sie wirklich so gemacht? Die haben den Wall aufgeworfen und die waren brutal. Kein Unterschied, ob jung oder alt, die haben brutal die Leute dann abgeschlachtet im Nahkampf. Deine Kinder zu Boden werfen, ist alles geschehen. Aber der Herr Jesus hat es vorausgesagt, an dem Jerusalem-Tag. Das ist so beeindruckend und bewegend. Nun sehen wir auf unserem Skript nochmals. Der Herr Jesus kam also ganz genau nach 69 Jahrwochen als Fürst. Aber Vers 26a sagt, und nach den 62 Jahrwochen. Es wird nicht gesagt, wie viel Zeit danach. Einfach nach. Also genau nach den 7 und dann 62 Jahrwochen. Auf den Tag genau kam der Herr Jesus als Fürst. Nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden. Und rückblickend können wir sagen, ja, das war 5 Tage nachher. Das bedeutet nach. Der Messias ausgerottet, weggetan werden. Der Herr Jesus wurde draußen vor dem Gennat-Stadttor Jerusalems auf Golgatha gekreuzigt. Und nichts haben. Kein Königreich. Es ist auch wichtig, wenn man mit Juden spricht, mit orthodoxen Juden, dann haben die oft diesen Knüppel im Denken. Die sagen, ja, wenn Jesus der Messias gewesen wäre, dann hätte es ja keine Kriege mehr gegeben seither. Er ist ja der Friedefürst. Da muss man sagen, nein, nein, genau das Gegenteil. Wenn es seit 2000 Jahren Frieden gäbe hier auf Erden, dann wäre Jesus ja gar nicht der Messias. Denn hier steht, er wird ausgerottet werden und nichts haben. Kein Königreich haben. Kein Friedensreich. Und darum war er der Messias. So einfach. Und das überführt wirklich. Da können Menschen zur Bekehrung kommen. Ja. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 26b. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also hier wird das Volk erwähnt, das die Stadt Jerusalem und das Heiligtum, den zweiten Tempel, zerstören wird. Nun, im Jahr 70 nach Christus haben die Römer tatsächlich in diesem Krieg von 140 Tagen Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und auch den Tempel vernichtet. Also das Volk, können wir rückblickend sagen, ja, das war das römische Volk. Der Text sagt nicht. Der Text sagt einfach, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und wir können jetzt aus der erfüllten Prophetie sagen, ja, natürlich, das Volk, das war das römische Volk. Die haben das gemacht im Jahr 70. Und als Bibelleser kann man sich fragen, ja, aber was ist eigentlich der Grund, dass dann der Tempel und die Stadt nochmals zerstört wurde? Und wir sehen, ja, zuerst wird der Messias ermordet werden. Das war also Gottes Gericht auf die Verwerfung des Messias durch die Masse seines eigenen Volkes. Darum ist das gekommen. Und das stimmt mit überein mit Lukas 21, wo der Herr Jesus sagt, hättest du doch an diesem deinen Tag erkannt, was zu deinem Frieden dient. Aber jetzt ist es von deinen Augen verborgen und es werden Tage kommen, da werden sie kommen, einen Wall aufschütten, deine Kindlein zu Boden werfen. Das ist genau das. Und nun gehen wir einfach weiter. Und jetzt hier wird wieder ganz wichtig, dass man eine gute Übersetzung hat. Die ganz wörtlich übersetzt. Sonst checkt man es nicht, was hier wirklich gemeint ist. Der Text geht weiter. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Das Ende wovon? Ja, das Ereignis, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das war Gottes Gericht über sein Volk, sein auserwähltes Volk, wegen der Verwerfung des Messias. Nicht wahr? Aber das war erst der Anfang einer Serie von Gerichten, die über Israel kommen sollten. Und das Ende dieser ganzen Serie, das wird sein die überströmende Flut. Das klingt auch ein bisschen geheimnisvoll, nicht wahr? Aber wir werden das alles schön lüften. Aber nur schon mal ein bisschen vorweggenommen, in Daniel 11, da wird uns beschrieben, wie Israel in der Endzeit von Norden her von einem furchtbaren Todfeind überrannt werden wird. Und jetzt schauen wir mal, wie das beschrieben ist. Daniel 11, Vers 40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Also in der Endzeit geschieht das. Der König des Südens, in der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35, war das immer Ägypten. Also wir können ganz schön aufschlüsseln. In der Endzeit wird Ägypten mit ihm, wer ist das? Das ist der Mann aus Vers 36 bis 39. Und diese Beschreibung ist die Beschreibung des Antichristen. Des schlimmsten Verführers, der in Israel auftreten wird in der Endzeit. Mit ihm wird Ägypten zusammenstoßen. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und das ist gefährlich. Dadurch wird unter dem Antichrist die israelische Armee abgelenkt im Süden. Und das ist der Moment für den Todfeind aus dem Norden. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Sehen wir? Der Todfeind aus dem Norden wird beschrieben als eine Überschwemmung Israels. Und wer ist dieser Todfeind? In der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35, war der Begriff der König des Nordens immer Syrien. Aber ich muss sagen, nicht das kleine Syrien von einst Assad, sondern Großsyrien. In der erfüllten Prophetie war das Syrien im Gebiet von Syrien, Libanon, über Gebiete der heutigen Türkei, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak. Das war der König des Nordens. Ja, und ich weiß noch eben, vor vielen Jahren schon, wenn wir so über Prophetie gesprochen haben, da war so irgendwie die Frage, also Syrien wird der Todfeind Nummer eins sein von Israel in der Endzeit. Aber Syrien ist ja gar nicht so ein starker Staat. Wie kommt das? Also da war klar, da muss sich etwas verändern. Da muss sich was zusammenbrauen. Ja, jetzt kann man eins und eins zusammenzählen. Ist ja schon interessant, wie sich die ganze Karte verändert, ja, mit dem arabischen Frühling. Und die Journalisten bei uns, oh, jetzt kommt Demokratie und Freiheit in der arabischen Welt. Wir haben gesagt, nein, 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 gar nichts von dem. Das war eh klar von Anfang an. Und dann der Bürgerkrieg in Syrien, nicht wahr? Und plötzlich verändert sich das ganze Bild. Und jetzt kommt IS. Und zwar gegründet 2006 in Nordirak. Und das ist noch interessant, weil der König des Nordens aus Daniel 11, 40 und folgende, wird im Propheten Jesaja noch viel ausführlicher beschrieben. Aber unter dem Namen Assyrien. Ganz viele Stellen sprechen über den Assyrer und seinen Angriff von Norden her. Und sogar die Angriffsroute ist beschrieben. Also kann schön Karte zeichnen mit militärischen Details. Ja, also das ist der Assyrer. Und der wird Israel von Norden her völlig überrennen. Und auch in Jesaja wird dieser Assyrer immer wieder beschrieben als eine Überschwemmung. Ja, und das Assyrische Reich, das war im heutigen Nordirak, in den Städten Ninive und Assur. Es war dort ein kleines Königreich und dann hat es sich ausgeweitet über Syrien. So hat sich das in der Geschichte entwickelt, ja? Also genau das Gebiet der ISIS heute, das ist so der Ausgang in der Vergangenheit für das Assyrische Reich gewesen. Und dann haben sie eins nach dem anderen geholt. Ja, und immer größer geworden. Und die ISIS, die möchten ja den ganzen Nahen Osten. Und die haben auch schon getwittert, was sie noch wollen. Die Hälfte von Afrika. Und ihre Freunde arbeiten dort. Boko Haram in Schwarzafrika. Und all diese Terrororganisationen, die mit Al-Qaida zusammenhängen, das sind ihre Genossen in Afrika. Die wollen so ein Großreich aufbauen. Und die Bibel macht klar, das wird der Todfeind Nummer eins sein. Und dieser Angriff von Norden, bei dem Israel unter dem Antichristen überrannt werden wird, das ist das Ende dieser ganzen Serie. Schauen wir, wir haben einen großen Exkurs machen müssen, um einfach diesen Satz besser zu verstehen. Nochmal, Seite 1, letzter Punkt. Vers 26c. Und das Ende davon, also von diesem Gericht über Israel mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70, wird dann schließlich sein durch die überströmende Flut. Und dann kommt nämlich Jesus Christus wieder. Und er wird diese Armee aus dem äußersten Norden bei Jerusalem vernichten. Das wird ausführlich zum Beispiel in Joel 2 beschrieben. Ja, also, das Ende davon wird die überströmende Flut sein. Und jetzt wird noch weiter gesagt, und bis ans Ende, also bis in die Endzeit, Krieg festbeschlossenes von Verwüstungen. Und das habe ich heute Morgen ausführlich behandelt, das brauche ich jetzt nicht mehr zu wiederholen. Wir haben gesehen in dem Vortrag 4000 Jahre Jerusalem, wie in den vergangenen 2000 Jahren Jerusalem ab dem Jahr 70 durch die Jahrhunderte hindurch ständig von anderen Völkern erobert, verwüstet wurde, bis in die Neuzeit, in die Zeit, wo die Juden heimkehren, nun in ihr Land und den Staat wieder gegründet haben. Und das ist nach der Bibel die Endzeit. Nach Ezekiel 38, 8. Die Zeit, wenn die Juden heimkehren ins Land. Also, bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Das ist ein wichtiger Ausdruck, fest beschlossenes. Das heißt, diese Dinge waren im Plan Gottes fest verankert und nicht irgendwie daran geknüpft, vielleicht, wenn die Menschen Buße tun, dann geschieht es nicht. Ich meine, das kennen wir auch. Die Prophetie von Jona. Er wurde geschickt nach Ninive. Und er sollte seine Predigt knapp zusammengefasst auf einen Satz: In 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber das war nicht eine Prophetie, die man nennen würde fest beschlossenes, sondern es war daran geknüpft, wenn Ninive nicht umkehrt und Buße tut. Aber es kam zu einer Erweckung in Ninive. Die Menschen haben sich gebeugt und auch der König von Ninive. Und dann wurde die Stadt verschont, was Jona gar nicht gefiel. Aber das ist ein anderes Thema. Nur, das war nicht fest beschlossenes. Aber hier wird ausdrücklich gesagt, fest beschlossenes. Und dieser Ausdruck kommt noch mehr vor in der Prophetie an anderen Stellen. Gerade über diese Endzeitereignisse. Das ist wichtig, weil es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, ihr mit eurer Endzeit. Ja, und vielleicht ist es ja sowieso, wenn die Menschen Buße tun, dann kommt das alles nicht. Nein, aber die Bibel macht uns klar, die Menschen tun erstens nicht Buße, die Masse. Und die Dinge werden garantiert kommen. Es ist fest beschlossenes von Verwüstung. Jetzt kommt Vers 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Wieder, es ist so schwierig, wenn man das liest. Er, wer ist er? Warum hat Gott die Bibel nicht anders geschrieben? Ganz einfach. Aus dem gleichen Grund, warum der Herr Jesus begonnen hat, in Matthäus 13 in Gleichnissen zu sprechen. Er hat den Jüngern gesagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, aber jenen nicht. Und ich rede in Gleichnissen, damit sie nicht verstehen. Und dann erklärt er, das ist ein Gericht Gottes, dass die, die nicht wollten, gar nicht mehr verstehen. Und die, die wollten, wie die Jünger des Herrn Jesus, die haben schließlich mit den Gleichnissen sogar noch besser verstanden. Ich glaube, wir begreifen doch manche Dinge aus der Bibel besser mit den Gleichnissen. Aber für andere ist es also erst recht Bahnhof. Und das ist Gottes Handeln. Er gibt dem, der will und sich ihm beugen will, gibt er noch mehr Licht. Und dem, der nicht will, dann nimmt er alles Licht weg. Und das hilft, dass manchmal sind wir Gläubige in der Gefahr, wenn wir anderen das aus der Bibel erklären, Ungläubigen, und die verstehen nicht und die sagen, das ist Unsinn und so weiter. Und dann plötzlich könnte man böse werden. Und das ist ganz falsch. Wenn wir merken, jetzt werden wir böse, dann sind wir auf dem falschen Weg. Und wir müssen das akzeptieren. Wenn einer nicht will, dann gibt Gott ihm das Licht nicht. Und das versteht er nicht. Da kann man erklären, wie man will, das nützt gar nichts. Das ist nicht eine Frage des Intellekts oder irgendwie, sondern es ist eine Frage, ob Gott Licht gibt. Und wir sehen ja, wie manche Leute, die haben keine höhere Schule besucht und die verstehen die Bibel so gut. Und ich kann Leute zitieren, die haben große Studien gemacht. Und es ist eine Katastrophe, wir verstehen wirklich nichts. Warum? Eben, weil es ist eine Sache des Herzens und unserer Beziehung zu Gott, unserer Beziehung zum Sohn Gottes, Jesus Christus. Und davon hängt es ab, ob Gott Licht gibt oder nicht. Und darum auch hier, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Ja, jetzt müssen wir im Text zurückgehen. Wo wird noch eine Person im Text früher erwähnt, auf die sich er beziehen kann. Und dann kommen wir auf 26b. Da haben wir doch gelesen, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es heißt nicht, der kommende Fürst wird die Stadt zerstören, sondern das Volk des kommenden Fürsten. Die Römer sollten im Jahr 70 Jerusalem zerstören. Und aus diesem Volk wird ein kommender Fürst erscheinen. Und das erinnert uns jetzt wieder an Daniel 7. Dort haben wir doch die vier Weltreiche gesehen. Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und dann das Römische Reich. Und wir haben dort gesehen in Daniel 7, wie ganz am Schluss aus dem Römischen Reich ein furchtbarer Diktator kommt. Und das ist der kommende Fürst. Das ist der kommende Fürst. Sein Volk, nämlich das römische Volk, die römischen Legionen, die haben im Jahr 70 Jerusalem zerstört. Aber der kommende Fürst, der wird erst in der Endzeit erscheinen. Und jetzt steht hier Vers 27, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Im Klartext, der kommende Diktator von Europa wird mit Israel unter dem Antichristen einen Bund schließen. Und dieser Diktator wird beschrieben in Offenbarung 13, das ist das Tier aus dem Meer. Da war Hitler nur ein Vorgeschmack davon. Es ist fürchterlich, dieser Mann. Und es heißt in Offenbarung 13, dass der Satan selbst seine Macht und seinen Thron diesem kommenden Mann geben wird. Europa wird durchgeschüttelt. Das merken wir heute. Das ist ein Schiff, das schwankt. Und es wird noch mehr schwanken, gemäß den ersten Siegelgerichten in Offenbarung 7, Offenbarung 6, die nach der Entrückung losgehen werden. Und zwar wirtschaftlich und was unsicherheitspolitisch. Großes Blutbad wird kommen. Und dann schreien die Menschen nach dem starken Mann. Und der wird kommen. Das ist der kommende Fürst. Und dieser kommende Fürst wird mit Israel einen Bund schließen. Nun, hier steht aber nichts von Israel. Natürlich nicht. Aber es steht doch, einen festen Bund mit den vielen schließen. Und nun ist das so, der Ausdruck die vielen ist im Buch Daniel ein Ausdruck, der immer wieder die Masse des jüdischen Volkes bezeichnet. Ich gebe die Stellen an. Da haben wir Daniel 11, 33. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Und vorher steht noch, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Das ist alles erfüllte Prophetie. Da handelt es sich um die Makkabäer, die im zweiten Jahrhundert vor Christus die syrische Fremdherrschaft aus dem Land hinausgeschmissen haben. Und diese Makkabäer, das war am Anfang eine Erweckungsbewegung, die haben die Masse des jüdischen Volkes in der Bibel unterwiesen. Und so sehen wir, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Und die Verständigen des Volkes, die Makkabäer, werden die vielen unterweisen. Das war die Masse des jüdischen Volkes. Und so kommt das dann auch in Kapitel 12 wieder vor, die vielen. Und es ist speziell das jüdische Volk. Daniel 12, Vers 3. Also, im Klartext, er wird einen Bund schließen mit den vielen, das heißt mit der Masse des jüdischen Volkes, für 7 Jahre. Hier wird nicht erklärt, warum dieser Bund. Wir kommen noch darauf. Aber es wird Folgendes gesagt. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das heißt, nach 3,5 Jahren stoppt er die Opfer im Tempel. Ja, aber das bedeutet, dann muss also wieder ein Tempel, ein jüdischer Tempel gebaut werden. Ja, natürlich. Und er wird ja heute vorbereitet. Und ganz viele Tempelgeräte sind bereit auf dem Nachbarhügel des Tempelberges. Und ich habe ja auch die Altarsteine gesehen. Die sind aufgeschichtet, mobil, also nicht irgendwie verklebt, ja. Und es war so aufgeschichtet, dass sobald der Tempelplatz frei wird, schupp, rüber. Treppen runter, da von der Misgavla Dach runter und auf den Tempelberg. Und der Altar wird aufgebaut. Also, es wird wieder ein dritter Tempel gebaut werden und es wird sogar geopfert. Aber nach 3,5 Jahren von diesem Bundesschluss an wird das gestoppt. Er veranlasst also, dass Schlachtopfer und Speisopfer aufhören. Und jetzt müssen wir schauen, wie die Bibel so wunderbar wie ein Puzzle miteinander verbunden ist. In Daniel 7 haben wir doch von diesem Diktator schon damals gelesen. Daniel 7, Vers 25. Der aus dem Römischen Reich kommt, aus dem Vierten Reich da. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten. Und die Heiligen der höchsten Örter vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. So, das ist dieser kommende Fürst, der nach 3,5 Jahren die Opfer stoppt. Das ist dieser Mann, von dem es heißt, er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Also, dass man nicht mehr die biblischen Feste im Tempel feiern kann. Und noch mehr, er wird ein Feind sein der Heiligen der höchsten Örter. Und das haben wir schon in Daniel 7 gesehen, das sind die Treuen aus Israel. Er wird ein Feind sein der Tempelbewegung. Und er wird also diese Opfer stoppen. Und noch etwas, sie werden in eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Was bedeutet das? Ganz einfach. Zeit. Der Text ist ja aramäisch. Auf Aramäisch steht hier Idan. Und Idan heißt im Wörterbuch Zeit oder Jahr. Also eine Zeit, Idan, ein Jahr. Zeiten, das kann sein Idanin oder Idanain. Man schreibt es genau gleich. Idanain, das heißt Doppeljahr. Und ein halbes Jahr, eine halbe Zeit. Das gibt gar nicht so schwierig. 3,5 Jahre. Das sind die zweiten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche. Aber sehen wir, das greift alles so schön ineinander hinein. Und so wird er also nach 3,5 Jahren stoppen. Und da fahren wir nach der Pause genau weiter. Wir sind stehen geblieben in Daniel 9, Vers 27. Wir haben gesehen, der kommende Diktator des wiedererstandenen Römischen Reiches, das heißt des vereinigten Europas, wird einen festen Bund mit der Masse des jüdischen Volkes schließen für eine Jahrwoche, für 7 Jahre. Aber als Feind der Tempelbewegung in Israel wird er zur Hälfte der Jahrwoche Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Wie wird er das zustande bringen? Nun, das wird verraten in Matthäus 24, in der Endzeitrede auf dem Ölberg, sagte Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, nämlich in Daniel 9, 27 und auch in Daniel 12 am Schluss, stehen seht an heiligem Ort. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es. Dass alsdann die Judäer sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat, Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also der Herr Jesus sagt, das Signal für die kommende große Drangsal, für den letzten schrecklichsten Weltkrieg, wird sein der Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort. Der Ausdruck Gräuel wird in der Bibel wiederholt verwendet, speziell im Zusammenhang mit Götzendienst. Und es ist so, der Antichrist, dieser kommende falsche Prophet und falsche Messias in Israel, der wird nach Offenbarung 13, ab Vers 11 und folgende, ein Götzenbild herstellen, das sprechen kann. Und dieses Götzenbild wird den Diktator von Europa darstellen. Dieses Götzenbild, diesen Gräuel wird er auf dem Tempelplatz aufstellen, weil er auch ein Feind der Tempelbewegung sein wird und wird so den Tempel verunreinigen und die bekehrten Juden nach der Entrückung der Gemeinde, die werden dann nicht mehr opfern können, weil der Tempel unrein ist. Aber die werden das Neue Testament lesen. Und darum verstehen sie dann, wie Matthäus sagt, wer es liest, der beachte es. Wenn dieses Götzenbild da steht auf dem Tempelplatz, dann müssen sie sofort fliehen auf die Berge, hauptsächlich im Westjordanland. Und nachher gehen sie nach Jesaja 16 über den Jordan nach Moab, in das jordanische Gebiet jenseits des Toten Meeres. Und dort wird Gott sie versorgen für 3,5 Jahre. Aber das Signal wird sein, der Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel spricht. Jetzt müssen wir noch aufschlagen. Daniel 12. Da steht in Vers 11. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Glückselig, der hart und 1335 Tage erreicht. Also, von der Zeit an, dass beständige Opfer abgeschafft wird, wenn diese Opfer gestoppt werden im dritten Tempel, weil eben der Gräuel aufgestellt wird, ein Götzenbild, dann geht alles los. Dann kommt eben die große Drangsal. Und wenn diese gläubigen Juden, das sind zuerst diese 144.000 nach Offenbarung 7, die werden dann fliehen. Aber eben wegen dieses Gräuels, den sie sehen werden auf dem Tempelplatz. Wenn wir aber genau lesen in Daniel 9, da heißt es, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar, bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Hier haben wir aber Gräuel in der Mehrzahl. Ja? Matthäus 24. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, und hier steht, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Es sind zwei Gräuel. Der eine Gräuel ist das Götzenbild, das spricht auf dem Tempelplatz. Und das sieht man von außen. Aber der zweite Gräuel wird sein, nach 2. Thessalonicher 2 wird der Antichrist, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, sich in den Tempel Gottes setzen, ins Allerheiligste, und sagen, er ist Gott. Aber das sehen die Leute nicht, wenn er im Allerheiligsten sitzt. Drum sagt der Herr Jesus nur, wenn ihr den Gräuel seht an heiliger Stätte, dann sollen sie fliehen. Aber hier wird gesprochen von der Beschirmung der Gräuel. Beschirmung, wörtlich Flügel. Nicht wahr, wie ein Adler, der seine Flügel ausbreitet, flattert über dem Nest zum Schutz. So wird die Masse des jüdischen Volkes das akzeptieren. Sie werden den Antichristen als Messias annehmen, obwohl er sich in den Tempel setzt und sagt, er sei Gott. Sie werden dieses Götzenbild akzeptieren und damit beschirmen sie diese Gräuel. Sie sagen, ja, das ist richtig, das ist der Messias. Und da könnte einer sagen, ja, aber das ist ja schwer verständlich. Juden akzeptieren ein Götzenbild und die akzeptieren einen Menschen, der sich Gott nennt. Irgendwie undenkbar, nicht wahr? Das geht ja völlig gegen die 10 Gebote. Keine anderen Götter neben mir, kein Götzenbild, das zweite Gebot. Nun muss man Folgendes wissen. Und das lernen wir aus der Vergangenheit. In den vergangenen 2000 Jahren sind ja insgesamt über 50 falsche Messiasse aufgetreten im Judentum. Nach dem Kommen des Herrn Jesus. Über 50 falsche Messiasse. Und das sieht man, wenn man die Geschichte der vergangenen 2000 Jahren studiert, dass das eben schon geschehen ist. Da kommt ein falscher Messias und er sagt, jetzt ist die Zeit der Erlösung da. Mit dem Kommen des Messias ändert sich das Gesetz. Die Tora gilt nicht mehr. Jetzt ist alles ganz neu. Und das hat ja einen Kern Wahrheit. Denn schon in Jeremia 31 wird ja gesagt, von der Zeit des Messias, dass Gott mit Israel dann einen neuen Bund schließen wird. Nicht mehr wie der Bund vom Sinai. Da kommt etwas Neues. Und in einem bekannten rabbinischen Kommentar zu dem Buch Prediger, Midrash Kohelet, dort steht, man kann die Tora, die wir in der heutigen Zeit lernen, nicht vergleichen mit der Tora des Messias, wenn er kommt. Also man wusste, der Messias wird ein neues Gesetz bringen, das höher sein wird als das Gesetz vom Sinai. Übrigens, im Neuen Testament haben wir genau diesen Ausdruck. In Galater 6 wird gesagt, dass wir einer des anderen Lasten tragen sollen und so werden wir das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist genau der Ausdruck aus dem Kommentar Kohelet. Dort steht, Torato shel Mashiach, das Gesetz des Christus. Christus heißt der Messias. Er wird ein neues Gesetz bringen. Und darum, der Herr Jesus ist ja gekommen. Und er hat in dem Sinn ein neues Gesetz gebracht, diese Gebote im Neuen Testament. Und darum ist ja die Gemeinde nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai. Das war für Israel. Und darum haben wir auch keine Opfertiere mehr. Und keinen Tempel. Und so sind viele Dinge sind anders und trotzdem ist es gleich. Man kann nicht plötzlich töten. Man kann nicht plötzlich Götzendienst betreiben. Man kann nicht plötzlich Ehebruch betreiben. Nein, das Gesetz des Christus ist sogar höher. Die Tora sagte, du sollst nicht Ehe brechen. Aber man stellt sich vor, eine Ehe, keiner bricht die Ehe, aber sie sind nicht glücklich zusammen. Das ist traurig. Aber in Epheser 5 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist der Maßstab für einen Ehemann. Die Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und er hat alles gegeben. Da gibt es keine Tyrannen mehr in christlichen Ehen. Wenn sie sich daran halten, die Männer, ja? Und du sollst nicht stehlen, steht im Gesetz. Ja, aber im Gesetz des Christus im Neuen Testament steht Epheser 4, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern wirke vielmehr mit seinen Händen, auf dass er den Bedürftigen mitzuteilen habe. Nicht nur nicht wegnehmen, sondern arbeiten und dann denen, die es nötig haben, denen etwas geben. Das ist ganz anders. Aber eben, ein Verführer kann diese Gedanken ausnützen und sagen, seht ihr, ich bin der Messias. Jetzt ist alles anders und jetzt ändert sich alles. Natürlich darf man keine Götzen anbeten. Aber im Alten Testament wird gesagt, diese Götzen, die stumm sind, die nicht sprechen können. Aber schau mal das Götzenbild da, das spricht. Oh, ist alles anders. Und das sehen wir eben auch in der Vergangenheit. Da kam ein falscher Messias Und er hat gesagt, hat sich alles geändert und er hat die Leute zu Gesetzlosigkeit verführt. Und da sind orthodoxe Juden drauf reingefallen. Das ist schrecklich. Also, und so ist es genau auf dieser Linie, der Antichrist wird kommen und die Masse akzeptiert das. Ja, natürlich, aber das ist einfach etwas ganz anderes. Ja, etwas ganz anderes. Aber jetzt steht hier, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und dieser Verwüster, das ist der König des Nordens nach Daniel 11, Vers 40 und folgende. In der erfüllten Prophetie war das eben Großsyrien von Libanon, Syrien, wie gesagt, über türkische Gebiete, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Und dieser Todfeind wird von Norden her Israel überfluten und überschwemmen, haben wir gesehen. Und was steht hier? Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Jetzt haben wir wieder Flüssigkeit, ja? Er wird überschwemmen und überfluten. Dieser Verwüster ist auch wieder der König des Nordens, beziehungsweise in Jesaja, der Assyrer, der Israel von Norden her überrennen wird. Nun schlagen wir auf in Jesaja 28, eine Parallelstelle.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniels, Kapitel 9, Vers 24 bis Kapitel 10, siebter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 0774580001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.